cool, wir haben mehr Angebot auf der Plattform, sondern jetzt muss ja dann auch die ganze Kommunikation sich ändern.
Also es hat komplett den ganzen Verkaufsstrategie geändert. Es bringt einfach nichts, wenn du alle Kunden der Welt auf der Plattform hast, aber kein Mensch weiß davon.
Hey Leute, herzlich willkommen zu Chianti und Riesling, dem Podcast über Unternehmertum, Politik, Kultur und alles andere.
Herzlich willkommen zurück zu Chianti und Riesling, heute Folge 14. Aha. Mein Name ist Paula Vorbeck und mir gegenüber sitzt auch heute wieder mein wundervoller bester Freund und Co-Founder Mino. Wie geht's dir?
Ja, mir geht's sehr, sehr gut. Ist ein bisschen früh, aber damit kann ich leben. Bin mittlerweile schon ganz wach geworden. Wie geht es denn dir?
Ja, ebenso. Also ich bin noch ein bisschen müde, aber ich freue mich auf jeden Fall auf die Folge und wird auf jeden Fall eine coole Nummer, glaube ich.
Ja, absolut, absolut. Ich meine, wann haben wir denn mal nicht performt? Das muss man jetzt einfach mal so festhalten, oder? In 14 Folgen jetzt? Das war einfach immer eine super Leistung von uns, oder?
Ja, wenn was nicht gestimmt hat, dann war es die Technik schuld auf jeden Fall.
Exakt.
Das lag nie an uns. Das ist immer nur die Technik. Das sagen wir auch immer bei unserem Startup.
Ja, exakt.
Also wenn irgendwas nicht funktioniert, das ist immer die Technik, die schuld ist.
Deswegen, und das Problem ist, wer ist dafür zuständig? Ich bin dafür zuständig. Sehr gut.
Also Leute, viel Spaß bei der Folge. Ich glaube, es wird ganz interessant, gerade für diejenigen, die gerade selber ein Startup aufbauen und vielleicht sich ein bisschen vergrößern wollen. Mhm. Let's go.
Let's go.
Was ist das heutige Thema?
Genau, das heutige Thema lautet Internationalisierung. Mhm. Aus dem Grund, da wir jetzt vor ein paar Wochen angefangen haben, auch zu internationalisieren, gewollt oder ungewollt, sei dahingestellt. Wir hatten Anfragen aus dem Ausland, von ausländischen Unis, aus den Niederlanden und aus Österreich, um genau zu sein. Mhm. Und haben die Chance natürlich ergriffen und gesagt, ja, wir machen das. Müssen uns natürlich an Vorkehrungen halten und an rechtliche Vorgaben. Aber da das ja im europäischen Raum durch DSGVO ja auch kein Problem ist mit dem Datenschutz und so weiter, konnten wir das dann eigentlich relativ zügig machen. Jetzt wollten wir einfach spontan mal darüber sprechen, wie man mit solchen Sachen umgeht. Wann ist da der richtige Zeitpunkt? Kann ich mich das schon trauen? Was passiert dann mit meinem Startup, wenn ich das plötzlich öffentlich mache, dass ich jetzt international agiere und so weiter? Das möchte ich hier nochmal ganz kurz vorwegnehmen, dass das, was wir jetzt hier erzählen heute, gerade über dieses Thema, betrifft halt wirklich uns, ne? Also wir erzählen das jetzt aus unserer Sicht, aus unseren Erfahrungen. Wir haben das mit noch keinem anderen Startup gemacht. Wir haben das noch mit keiner Produktion gemacht. Also irgendwie ein Produkt, das man jetzt irgendwie produziert und dann auch noch exportieren muss oder sowas. Das haben wir alles noch nie gemacht. Deswegen können wir dazu nichts sagen. Dass, ne, wenn ihr das jetzt gerade vorhabt oder andere Ideen vorantreibt, dann informiert euch auf jeden Fall auch nochmal, mache ich B2B, mache ich B2C, mache ich Produkt, mache ich Service. Da gibt es große, große Unterschiede. Aber wir aus unserer B2B-Bubble mit internationalen Hochschulen erzählen euch heute mal, wie das dazu kam und wie wir jetzt damit umgehen. Ne? Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema.
Absolut, absolut. Ich meine, das gilt ja sowieso für alle Themen, die wir jetzt so über die letzten 13 Folgen besprochen haben, dass wir natürlich immer aus unserer Sicht argumentieren. Da kann man natürlich sich viel von ableiten, vor allem wenn man in einer ähnlichen Art und Weise operiert wie wir, ne, dass man halt einen Service hat und B2B ist. Und wie du sagst, für uns ist das jetzt, ich sag mal, keine große Hürde, die wir überwinden müssen in irgendeiner Form, um dann eben auch international agieren zu können. Weil selbst wenn wir jetzt außereuropäische Hochschulen vertreten würden, wir aber quasi unseren Datenschutzstandard mit der DSGVO und auch mit dem deutschen Bundesdatenschutzgesetz eben dann als Maßgabe nehmen, dann sind wir sowieso immer safe, weil wir sind hier viel, oder Leute argumentieren, wir sind hier viel zu streng, ja, sowieso. Was dann eben bedeutet, dass wir auf jeden Fall keine Probleme mit dem Datenschutz bekämen, ne, auf dieser Seite gesehen. Ich finde es vielleicht auch ganz spannend, wenn man mal kurz zusammenfassen würden, was Internationalisierung eigentlich ist. Ja, weil das kann man ja in vielen verschiedenen Möglichkeiten haben. Ob das jetzt wirklich bedeutet, man geht in einen neuen Markt und etabliert dort eine neue Firma, dass man beispielsweise jetzt sagen würde, wir machen Compounder Italien. Ja, haben dann da ein neues Headquarter, also ein neues Büro mit Angestellten, die sich dann quasi primär um diesen Markt kümmern. Oder ob man sagt, man internationalisiert die Plattform, so wie wir es jetzt gerade machen, dass man eben quasi weiterhin deutsch bleibt, in Deutschland bleibt, aber einfach mehr Angebot aus dem Ausland quasi auf dieser Plattform vereint. Und es gibt natürlich auch, jetzt mal generell gesprochen, auch die Möglichkeit zu internationalisieren im Sinne von, man bleibt in Deutschland, man bietet den Service weiterhin nur für deutsche Unis an, aber hat halt dann eine viel, viel bessere sogenannte Lokalisierung, also Übersetzung in alle nötigen Sprachen, Anpassung des Marketings auf die jeweiligen Länder, aber man treibt sie quasi weiterhin zu uns, ne, für ein rein deutsches Angebot. Also da gibt es ja ganz, ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, diese Internationalisierung eben anzugehen.
Genau. Und das ist ja genauso bei uns jetzt, dass ein bisschen die Entscheidung uns abgenommen wurde. Ne? Also wir hatten, also ich weiß, kann mich noch erinnern, als wir die Idee zu Compounder hatten oder selbst zusammen gegründet haben vor 2 Jahren, da war ja auch die Überlegung, okay, wann nimmt man internationale Hochschulen mit auf? Konzentriert man sich jetzt wirklich erstmal auf den deutschen Markt? Wann ist diese kritische Masse erreicht, um auch diesen nächsten Schritt zu wagen und selbst auf andere, ja, Firmen aus dem Ausland zuzugehen? Ja. Und dass das dann quasi von außerhalb selbst kam, ne? Sieht ja, auch wenn man wenig Marketingbudget hat und auch wenn man noch nicht so viel Sichtbarkeit hat, dass man trotzdem in seinem Markt, in seiner Branche irgendwie stattfindet und auf dem Radar ist. Ne? Und das war jetzt ganz witzig, weil wir haben, wann war das? Gestern sogar. Wir haben gestern bekannt gegeben auf LinkedIn, dass wir eine österreichische Hochschule mit an Bord haben, so, und jetzt auch sichtbar, also nicht nur Vertrag unterschrieben, sondern tatsächlich auch ready to apply. Und sofort, also innerhalb von einer halben Stunde, kam eine Anfrage von einer anderen österreichischen Hochschule, ob sie nicht auch mit drauf können, beziehungsweise sie hätten gern mal Angebotdetails und und das ist, das sieht man mal, also auf jeden Fall rausgehen mit diesen News, ja, also wenn ihr vorhabt, dass ihr internationalisieren möchtet oder auch so eine Chance wahrnehmen möchtet und ihr habt jemanden, der das mit euch machen würde, dann sofort promoten. Natürlich muss der das auch gut finden, der muss auch Verträge unterschrieben haben und so, also haut nichts raus, bevor es nicht in trockenen Tüchern ist, aber wenn, dann auf jeden Fall raus damit, weil das hat Strahlkraft. Ja. Ne? Und auch für Investoren hat das Strahlkraft.
Absolut.
So, also in der Internationalisierung heißt ja immer, dass mein Produkt im eigenen Land funktioniert. Oder in dem Land, in dem man gestartet ist. Und kann auch woanders funktionieren. Ne? Oder das Problem besteht da genauso. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt, wo die Reise hingeht. Wir haben ja auch angefangen, noch andere Länder zu kontaktieren, aber von uns aus. Bin mal gespannt, ob da so eine Kaltakquise funktioniert oder nicht. Ja. Also werden wir euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Aber ja, das war auf jeden Fall so die News der Woche, würde ich sagen, bei uns, ne?
Absolut, absolut. Deswegen, das ist ja jetzt auch generell eine spannende Sache. Du hast es am Anfang kurz angesprochen, wann ist denn der richtige Zeitpunkt dafür? Ja? Das ist auf der einen Seite natürlich immer sehr, sehr stark abhängig davon, wie das Unternehmen selbst agiert, was man sich als Unternehmensphilosophie vielleicht auch gegeben hatte, weil wir hatten ja auch eigentlich gesagt, okay, wir sorgen erstmal dafür, dass alle deutschen Hochschulen beispielsweise bei uns vertreten sind und dann können wir uns um die Internationalisierung kümmern, ne? Weil das zeigt ja zu 100% genau das, was du eben gesagt hast, nämlich man funktioniert in dem eigenen Markt und dann kann man das natürlich, wenn möglich, wenn das der Service oder das Produkt zulässt, eben dann auch so auf andere Länder übertragen. Dass jetzt wir quasi zwischenzeitlich schon selbst angesprochen wurden, ob wir das Ganze vielleicht im Ausland auch ausrollen wollen. Das ist natürlich dann, ich sag mal, ein glücklicher Zufall, aber auch hier haben wir natürlich erstmal intern besprochen, ist das der richtige Zeitpunkt, macht das Sinn? Ja? Weil man muss sich halt auch dann eben klar machen, man hat auch gegebenenfalls mehr Arbeit damit. Weil das bedeutet ja jetzt nicht nur, dass man eben sagen kann, cool, wir haben mehr Angebot auf der Plattform, sondern jetzt muss ja dann auch die ganze Kommunikation sich ändern. Wir haben ja die ganze Zeit damit kommuniziert, dass man sich bei uns auf ein Studium in Deutschland bewerben kann. Ne? Hier über uns findest du den Zugang zu einem Privatstudium in Deutschland. Jetzt ist auf einmal die Niederlande und Österreich mit dabei als Partnerhochschulen. Und das wird sich ja jetzt dann hoffentlich auch noch ein bisschen weiter ausweiten. ausweiten auf Europa. Aber das bedeutet ja logischerweise, dass wir auch das anders kommunizieren müssen und sagen müssen, ja, jetzt kannst du dich, also europaweit ist dann auch wieder vielleicht der falsche Begriff, ja, weil so breit ist es dann auch noch nicht, aber zumindest kann man nicht mehr mit der Fahne rausgehen, ja, Deutschland, sondern man muss jetzt natürlich dann auch das Marketing anpassen, man muss jetzt in anderen Ländern nochmal explizit dann Marketingkampagnen dafür dediziert rausgeben, ja, und das ist natürlich auch viel mehr Aufwand, der da hinten dran steckt, ja.
Auf jeden Fall und auch viel, viel teurer, ja, also wir brauchen unbedingt Budget dafür. Aber wie gesagt, das ist ja, was, wenn du so eine Plattform hast, ist das beste Marketing ist ja Masse. Mhm. Ne? Das heißt, wenn jetzt irgendwelche Leute auch rein durch Zufall oder ja durchs organisches Marketing oder was auch immer auf die Plattform kommen, dann sehen die ja, okay, die sind schon international Markt, da muss ja was stattfinden. Ja? Ja. Die Sache ist, also du hast völlig recht, es ändert sich sehr viel, vor allem auch, und das ist mir auch aufgefallen, die Kommunikation mit den Kunden an sich. Ja. Also ich habe jetzt jahrelang immer nur mit deutschen Hochschulen gesprochen und du lernst mittlerweile, wie die sprechen, wie die denken. Das hatten wir ja bei Sales, hatten wir das ja mal durchgekaut. Und das ist natürlich komplett anders. Also wenn du plötzlich mit einer österreichischen, selbst Österreicher, ja, sind da komplett anders oder Niederländer sowieso, ja, da sprichst du dann auf Englisch, da hast du andere, ich sag mal, Prioritäten, da hast du auch andere Zielmärkte und so weiter, die wollen. Also es hat komplett, ja, das Ganze, die ganze Verkaufsstrategie geändert.
Ja.
Ne? Und deswegen muss man da halt immer anpassen und gucken, okay, was ich jetzt den deutschen Hochschulen sage, gilt vielleicht nicht für die ausländischen.
Exakt.
Und unter die ausländischen heißt auch nicht alle anderen, sondern dann Land für Land unterschiedlich. Exakt. Und das ist so das Spannendste, was ich eigentlich bisher mit Compounder erlebt habe, weil natürlich macht man wieder die gleichen Fehler wie am Anfang so, ne? Weil das ist einfach, du kannst das einfach nicht umgehen, aber du bist mit einer ganz anderen, du bist mit einem ganz anderen Stand da plötzlich dabei. Ne? Also du bist plötzlich diejenige, die auch ein bisschen Forderungen stellen kann und die sagen kann, so und so wird das bei uns gemacht und sie machen mit oder nicht. Weil noch brauchten wir das ja nicht, ne? Also noch hatten wir das ja nicht auf dem Schirm und haben gesagt, okay, wir betteln jetzt nicht in anderen Ländern, damit wir einfach nur größer werden, sondern wir haben ganz, ganz klar unsere Linie. Wir haben viele deutsche Partner, die uns auch treu zur Seite stehen. Und entweder die anderen machen das auch so mit oder halt nicht.
Klar.
So. Aber natürlich, wie gesagt, Kunde ist König und wir gehen natürlich auf jegliche Wünsche und Forderungen auch ein, aber trotzdem mit einem ganz anderen Standpunkt. Und das muss man sich, glaube ich, dann auch klar machen, dass wenn man was aufgebaut hat im eigenen Land, kann man auch das Selbstvertrauen haben, woanders ja weiter so zu machen und nicht alles umzuwerfen, nur weil einer sagt, mache ich so nicht. Ja, dann ist das halt so. Da geht man halt zum nächsten Land, würde ich jetzt mal sagen.
Das stimmt. Spannenderweise ändert sich ja auch gleichzeitig die Kommunikation zu den bestehenden Kunden, weil ja auch da quasi die ganze Zeit auch immer die Rede davon war, sie konkurrieren innerhalb des gleichen Landes. Ne? Und jetzt kommen da natürlich noch ausländische Hochschulen dazu. Da bin ich auch mal gespannt, wie das von den, ich nenne sie mal Bestandskunden, dann aufgenommen wird, ja, was die dazu sagen. Aber wie du sagst, es ist an sich eine sehr, sehr spannende Entwicklung, die man halt dann so verfolgen kann und sehen kann, wie man sich selbst auch dann in der Ansprache vielleicht angepasst hat oder verändert oder verändern muss vielleicht sogar, ja, abhängig davon, was dann das jeweilige Land an Kriterien hat, wie da eben der Umgangston ist, wie man da kommuniziert, auch auf Hochschulebene. Das hatten wir ja auch schon bereits gesagt, das ist ja hier in Deutschland schon was ganz anderes, mit einer Hochschule zu kommunizieren als beispielsweise mit einem anderen Unternehmen, ja. Und das dann wiederum im Ausland, das kann ganz spannend werden, denke ich mal, ja. Und da bin ich auch wirklich sehr, sehr, sehr gespannt darauf, was auch so unsere südeuropäischen Kollegen dann quasi angeht und wie das so funktionieren wird. Ja, und von daher, das kann natürlich sehr gut und stark dabei helfen, dann die Firma oder eine Firma sehr schnell voranzubringen, ja, weil man dann neue Märkte erschließt. Aber wie gesagt, es ist natürlich auch ein Mehraufwand und es ist ein Kostenaufwand, den man eben nicht unterschätzen sollte und halt mit einkalkulieren sollte. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Vor allem, was ich total spannend finde, oder ich bin da total gespannt drauf, diese Aussage Made in Germany, gilt die auch für uns oder gilt die tatsächlich einfach nur für die Ingenieursrichtung, wenn man irgendwas entwickelt hat und Ausländer generell sagen, ja, die Deutschen können halt gute Autos bauen oder sonstiges. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt, ob das funktioniert. Ne? Ja. Ob das, ob die Leute dann sagen, okay, das ist eine deutsche Plattform, da vertraue ich direkt erstmal rein. Mhm. Oder ob sie genau im Gegenteil sagen, puh, die Deutschen da mit ihrer Technik, Plattformen, die sind, also das Einzige, was die auf die Beine gestellt haben, ist Spotify. Gut, also wir haben noch andere große Tech-Firmen, aber wir sind jetzt nicht die Vorreiter für irgendwelche Plattformen. Wir kommen jetzt nicht aus dem Valley oder so. Ne?
Ja, ja.
Und das ist halt, hat schon Strahlkraft. Ne? Also wenn du jetzt hier ein neues Elektroauto baust und dann Made in Germany drauf klatscht, hat das nochmal eine andere Wirkung.
Das stimmt.
Als wenn du Studienbewerbung machst. Und das machen ja auch, ich sag mal, schon andere. Ne? Wir haben natürlich andere, einen anderen Fokus und haben auch unseren USP, aber trotzdem gibt es ja auch schon andere, die die internationale Studienrekrutierung macht.
Mhm.
So, und da muss man halt gucken, wie man sich abhebt, wie wir uns weiterentwickeln. Ich meine, der Markt ist groß genug für alle, deswegen, da können wir auf jeden Fall gut mitmischen.
Ja.
Es kommt jetzt nur darauf an, wie schnell schaffen wir es auch, das zu skalieren, wie schnell schaffen wir es auch, wirklich andere Hochschulen zu überzeugen, die uns heute noch nicht kennen.
Mhm.
Und wie schaffen wir es, dass die Leute von uns wissen? Weil es bringt, wie du vorhin gesagt hast, es bringt einfach nichts, wenn du alle Kunden der Welt auf der Plattform hast, aber kein Mensch weiß davon.
Ja.
Ja, das macht ja dann überhaupt keinen Sinn. Deswegen, wir müssen gucken, dass wir Budget kriegen, dass wir das in die Welt tragen und die Leute dann wissen, alles klar, hier finde ich quasi alles, was ich brauche. So,
absolut.
Egal, wo ich hin möchte. Und das ist, glaube ich, gerade so die schwierigste Phase, das alles in Einklang zu bringen. Und da merkt man einfach, Unternehmertum ist anders als dieses Gründerdasein, oder?
Mhm.
Kannst du da was zu sagen? Also dieses Startup-Life, dieses ich gründe jetzt was, ich bin euphorisch, ich löse jetzt mal für 2, 3 Leute hier ein Problem.
Ja.
Und plötzlich hast du Marketing, Sales, Finanzen, Technik und musst alles unter einen Hut bringen und gucken, dass du das quasi alignst mit anderen Ländern sogar.
Ja.
Das ist schon eine Aufgabe.
Ja, ich finde immer, dass wir in Deutschland da sowieso das Problem haben, diese Terminologie quasi zu unterscheiden. Ja, weil wir haben im Deutschen keinen Begriff, der Entrepreneurship so quasi wiedergibt, wie es im Englischen und im Französischen, ja, wo es ja ursprünglich herkommt, wie das beschreibt. Weil wir sagen immer Unternehmertum als deutscher Begriff dafür, aber Unternehmertum ist eigentlich wirklich schon eher das, wenn man von einem gesättigten Unternehmen dann am Ende redet. Ja, dieses Entrepreneurship ist ja nochmal was ganz anderes und prinzipiell finde ich auch, dass viel zu viele Leute den Begriff Startup einfach inflationär benutzen. Also theoretisch kannst du dich auch Startup nennen, wenn du ein neuer Bäcker bist. Ja, aber das ist ja nicht die Idee. Das ist ein junges, neu gegründetes Unternehmen. Das ist kein Startup in dem Sinne, wie man sich ein Startup quasi vorstellt. Und ein Startup kann auch immer noch ein Startup sein, wenn es 2 Millionen Fundraising bekommen hat. Ja, weil das immer so eine Frage davon ist, in welchem Zyklus ist man denn jetzt gerade? Und wir sind ja weiterhin immer noch in dieser Aufbauphase. Ja, wir sind ja auch hier in Deutschland noch kein gesättigtes Unternehmen, aber wir sind halt eben schon bereits bekannt. Das heißt, im Ausland haben wir dann nochmal eher diesen Stand, wie wir ihn jetzt gerade eben überwunden haben in Deutschland, weil wir da eben ganz frisch und neu drin sind. Und ich glaube, das, was du so meinst, dass man sich halt jetzt viel mehr mit unternehmerischen Handeln quasi beschäftigen muss, während man so als typischer Entrepreneur, sage ich mal, als typischer Startupler ja eher so dieses Visionäre am Anfang vorantreibt, das zeigt ja eher nur, dass man eben jetzt nicht mehr wirklich am Beginn steht und dass man sich halt auch wirklich schon Gedanken machen muss, diese Idee, die ich habe und diesen Prototyp, den ich vielleicht gebaut habe und diese Unternehmung, die ich jetzt mit 2 Freunden gestartet habe, so zum Spaß, dass die halt jetzt das Potenzial hat, ein richtiges Unternehmen zu werden und daher auch vom Aufwand her ein richtiges Unternehmen wird und man daher auch unternehmerisch denken muss. Ja,
ja, absolut, nee, da hast du recht, das stimmt. Hatte ich vielleicht gerade ein bisschen falsch formuliert. Es ist so, dass jeder, der gegründet hat, kennt dieses Gefühl. Ne? Mhm. Der kennt dieses Gefühl von Euphorie, von ich habe das jetzt tatsächlich gemacht und oh, krass, wie geht das jetzt weiter? Und ich habe schon 3 Leuten davon erzählt, das ist ja Wahnsinn. Und irgendwann, also du hast dieses Gefühl immer in dir, das muss auch immer in dir sein, sonst kommst du da nicht weiter. Aber irgendwann überwiegt dieses Gefühl von, okay, was brauche ich? Ne? Ich brauche Geld, ich brauche Mitarbeiter, ich brauche Reichweite, ich brauche Kunden. Ja, also dieses, ich muss und wir müssen weiterkommen und wir müssen jetzt unbedingt diesen Kontakt kriegen und so weiter, der überwiegt dann.
Ja.
Und das meine ich mit diesem, also der Mindset, also das Unternehmen an sich ändert sich erstmal nicht, aber der Mindset ändert sich. Ne?
Ja, ja.
Und gerade jetzt in der Internationalisierung, also ich freue mich tierisch, ja, bin richtig, richtig froh, aber bin auch extrem gespannt auf den Workload, der jetzt kommt.
Ja,
also du kriegst ja nicht nur die Anfragen, hey, schick mal einen Vertrag, Vertrag wird unterschrieben und es geht los, sondern du musst Onboarding betreiben, du musst Kundenpflege betreiben, du musst Partnerschaftsmanagement machen, alle Anfragen, die reinkommen, beantworten, Technik muss angepasst werden, wir müssen sofort reagieren und so weiter. Und das wird natürlich von Hochschule zu Hochschule mehr.
Ja.
Und ich will mich auch gar nicht beklagen, das sind Luxusprobleme, aber wir brauchen auf jeden Fall Leute, ja, um das zu meistern.
Genau, man muss eben dann jetzt auch anfangen, sich dann Gedanken zu machen. Wir haben ja beim letzten Mal schon gesagt, dass wir ja weiterhin im Fundraising sind. Also wir sind ja gerade auf der Suche, auch wenn wir bereits jetzt schon ein bisschen bessere Neuigkeiten theoretisch hätten, von denen wir aber noch nichts erzählen, vielleicht bald mal, aber wir haben jetzt in den letzten zwei Wochen oder zwischen den letzten zwei Wochen schon ein bisschen was passiert, sagen wir es mal so. Mhm. Das bedeutet ja, wir haben quasi mehrere Baustellen, an denen wir gerade kämpfen. Und das Fundraising ist natürlich Prio, weil ohne das Geld bringt es uns auch nichts, ne, dann am Ende 50 ausländische Hochschulen drauf zu haben, weil wir brauchen ja auch Leute, die da unterstützen, weil das kriegt man dann in diesem Aufwand so nicht mehr hin ohne Mitarbeiter. Ja, oder mehr Mitarbeiter, als wir jetzt gerade haben. So, und wir haben ja bereits Mitarbeiter. Aber das sind halt so Sachen, ich finde, die man immer erst so direkt im Nachhinein sieht, wenn man so aus der Euphorie heraus sagt, ja, geil, ja, super, jetzt kommen die, die sagen natürlich ja. Und dann so, oh, Moment, wir merken jetzt gerade, dass das natürlich dann doch ein bisschen mehr Aufwand ist, ne, als man vielleicht am Anfang gedacht hatte, weil man dann manchmal vielleicht sogar auch in dieser, vielleicht tatsächlich so entrepreneurial Naivität, ja, Blauäugigkeit, ja, dann sagt, ja, selbstverständlich, es tut ja unserer Firma gut. Und dann halt im Nachhinein zu sehen, ja, okay, gut, aber gleich, wenn wir unternehmerisch denken, müssen wir auch jetzt hingehen und gucken, dass wir das dann auch entsprechend umsetzen können. Weil nur jemanden drauf zu haben, ohne dass wir dann was dafür machen können, ist natürlich genauso problematisch. Und das sind halt so Sachen, wie du sagst, ne, wo sich das Mindset halt dann komplett ändert. So, okay, jetzt ist halt der Fokus nicht mehr auf, also klar, der Fokus bleibt immer nebenbei auf der Vision, ja, aber es ist nicht mehr dieses, ich renne rum und erzähle jedem, was für ein tolles Produkt ich habe, sondern ich muss dieses Produkt auch am Leben halten und dafür brauche ich das, das, das und das, wie du gesagt hast.
Ja. Ne? Ja, das ist richtig. Aber also ich will jetzt nicht, dass die Leute denken, okay, was macht ihr denn den ganzen Tag? Also
rumsitzen und chillen.
Genau, ihr könnt ja auch nachts arbeiten und sonstiges. Leute, das tun wir. Wir arbeiten rund um die Uhr. Man glaubt nicht, wie viel krasser Aufwand auch Fundraising ist, wie heftig zeitintensiv das einfach ist. Dann haben wir haben ja noch alle anderen operativen Bausteine, die wir auch selber machen.
Ja.
Wir haben Gott sei Dank eine ganz tolle Mitarbeiterin, die echt uns extrem viel abnimmt. Also Ilaria, an dich mal richtige Props. Ja, du bist echt ein Superstar.
Mhm.
Ja, und also ich stelle mir immer vor, hätten wir noch 30 weitere Ilarias, boah, wie dieses Ding einfach brummen würde. Dementsprechend, wir tun genug, beziehungsweise nee, wir tun eigentlich nie genug, das ist es nämlich, man macht nie genug, es bleibt immer irgendwas liegen, aber irgendwann muss man halt nochmal essen und schlafen, das muss einfach sein. Dementsprechend, ja, gucken wir einfach mal, wie das jetzt läuft. Ich meine, das kann natürlich mit einer Finanzierung auch alles ändern.
Ja, klar.
Wobei, das auch hier ganz kurz vorweggenommen, das können wir gerne auch mal eine eigene Folge drüber machen. Markus, da müssen wir eine eigene Folge drüber machen. Und zwar einstellen, ja, Mitarbeitersuche. Ja. Das ist nämlich auch ein Thema, was ja alle gerade beschäftigt. Fachkräftemangel ist ja da. Und auch Tech-Unternehmen haben auch das Problem, weil natürlich die Riesengroßen, die so viel Geld zahlen, wie das ist ja abartig, die nehmen sich natürlich die ganzen Supertalente und wir anderen müssen halt gucken, wo wir bleiben. Dementsprechend, ja, das ist auf jeden Fall eine spannende Sache, da müssen wir dringend drüber sprechen.
Ja.
Und jetzt nochmal zur Internationalisierung. Wie gesagt, guckt euch genau eure Gegebenheiten an. Ja, also seid ihr bereit dazu? Könnt ihr genug produzieren, um im Ausland zu verkaufen? Könnt ihr euren Service, wenn ihr jetzt auch ein Technologieunternehmen seid, euren Service vielleicht dann jetzt schon skalieren?
Mhm.
Ist vielleicht ein bisschen einfacher, sage ich mal, weil das kein tangible Product ist, sondern eher etwas, was jeder von überall jederzeit nutzen kann. Ne? Genau, aber das könnt nur ihr wissen und habt da vielleicht auch gute Mentoren an der Seite, die euch da beraten.
Ja, ich empfehle immer, das mache ich auch beispielsweise in den Marketingvorlesungen bei meinen Studis, man muss auch immer sich so ein bisschen damit auseinandersetzen, ist das Produkt oder ist der Service, den ich im Ausland anbieten möchte, überhaupt dort so gewollt? Weil wir wissen ja nicht, ne? Aus dem Kopf beispielsweise, ob, ja okay, bei uns ist es vielleicht ein bisschen einfaches Beispiel, weil es gibt halt überall de facto Hochschulen, ja. Aber wir wissen natürlich nicht, ob der Demand, die Nachfrage nach einem Service, wie wir den anbieten, in jedem Land sozusagen so gewollt ist, wie in den Ländern, die jetzt auf uns zukamen und wie es halt hier in Deutschland der Fall ist. Und das Gleiche gilt natürlich auch vor allem primär für Produkte, weil man eben nie genau sagen kann, mein Produkt, das hier in Deutschland so gut ankommt, wird selbstverständlich auch genauso gut in Großbritannien beispielsweise ankommen.
Ja, weil man denkt, nein. Ne? Ja. Nee, es wird ja auch immer angepasst. Also guck dir mal die Speisekarte von McDonald's an. Oder
ja,
so.
Genau.
Ja, es wird in jedem Land wird es natürlich so auf die, ja, ich sag mal, Grundbedürfnisse der Bevölkerung angepasst. Genau. Und das war ja bei uns eher so, weil die Leute auf uns zugekommen sind. Das heißt, wir wissen ja schon, okay, da ist ein Need, weil wenn die uns kontaktieren. Aber du hast völlig recht, eine ordentliche Strategie muss her. Und da bin ich tatsächlich auch dabei, die gerade zu erstellen. Um diese Strategie aber fortführen zu können, brauchst du halt Daten. Genau. Ne? Also du musst halt mit Leuten sprechen, du musst in dem Land kommunizieren und fragen, einfach fragen, ja, braucht ihr das? Genau. So, wollt ihr da mitmachen? Und wenn du keine Antwort kriegst oder ja, nein, dann weißt du Bescheid oder gehst vielleicht zu anderen Kunden erstmal und wenn das so die Mehrheit abbildet, dann sagst du, okay, dann kurz fokussiere ich mich jetzt erstmal auf ein anderes Land, bevor wir dann nochmal mit ordentlich Masse auf das vorherige Land zugehen.
Genau.
Und da, also eine Strategie ist auf jeden Fall gefragt, auch eine Strategie innerhalb des jeweiligen Landes, das ist auch nochmal wichtig. Ja. Also du guckst dir Makroökonomisches an und dann auch nochmal Mikroökonomisch und ja, mal sehen, wo die Reise hingeht, ne? Bin gespannt.
Ich auch. Und du hast quasi genau gesagt, also das, was ich immer empfehle, ist, schaut euch den Markt an, analysiert das, ja. Man denkt immer so groß von sich aus, selbstverständlich wird das überall gebraucht, was man hat, ja. Und das ist jetzt quasi allgemein gesagt. Aber wir wollen natürlich etwas, quasi ein Problem lösen und das Problem muss ja dann auch existieren. Wenn das Problem nicht existiert und man hat eine Lösung zu einem Problem, das nicht existiert, dann wird es natürlich auch nicht entsprechend gekauft, ne? Also hört immer auf den Markt, wie es so schön heißt, ne? Setzt euch mit den potenziellen Kunden auseinander, mit dem Klientel auseinander und dann könnt ihr etwas produzieren, ob das ein wirkliches Produkt oder ein Service ist, der gewollt ist, ne? Der gekauft wird. Und das ist, ist das Wichtige.
Und deswegen bin ich so fasziniert von diesen GAFAs, ja? Also diesen absoluten riesen Konglomeraten, die geschafft haben mit einem Produkt, also Apple war ja quasi einfach das iPhone, das sie auf den Markt geknallt haben. Und damit sind die zum Weltmarktführer, was technologische Produkte angeht, aufgestiegen. Ja, also es ist ja unfassbar, wie viele die von diesen Dingern verkaufen. Jetzt haben sie das neue iPhone 14 vorgestellt. Das ist natürlich für immer vorbestellt jetzt erstmal. Du kriegst das jetzt erstmal monatelang nicht. Dieser Hype, den die produzieren, und zwar international, die müssen überhaupt keine Werbung machen eigentlich. Ja, und die müssen auch nicht in verschiedenen Ländern jetzt irgendwelche Dinge richtig anpassen oder so. Klar machen die ein bisschen Werbung, aber jeder kennt Apple und jeder kennt das iPhone und jeder will ein iPhone. So. Ja. Und das ist so, ja, wie soll ich sagen, das ist echt ein Phänomen. Also wenn du da angekommen bist, ja, dann hast du Internationalisierung aber richtig verstanden. Weil was wir machen ist ja noch, also was heißt Internationalisierung? Ja, wir haben jetzt ein paar Kunden aus dem Ausland. Cool, können wir uns auf die Fahne schreiben. Wir haben internationalisiert. Mhm. Aber eine richtige Internationalisierung mit wirklich großer Bekanntheit und großem Einfluss, also das muss ja auch einen Impact haben, das muss ein Leben der Menschen verändern, da sind wir noch nicht angekommen, ja, also ganz klar nicht. Deswegen, das wird auch nicht die letzte Internationalisierungsfolge gewesen sein. Wir wollten euch jetzt nur mal informieren, dass wir das so und so angegangen sind. Wir können euch gerne jederzeit dann auch nochmal updaten, auch vielleicht über die einzelnen Länder updaten, was wir so für Erfahrungen jetzt gemacht haben in Holland, in Österreich, vielleicht auch demnächst in anderen Ländern. Mhm. Vielleicht sogar auch irgendwann mal Übersee, wer weiß. Ja, und da ist dann ja nochmal ganz andere Sitten. Also wir in Europa, würde ich sagen, denken und haben so ein bisschen die ähnlichen Werte. Mhm. Ne? Aber das ist ja irgendwo anders mal ganz, ganz verschieden. Irgendwie Südamerika oder Amerika, also ne, Nordamerika, Mittelamerika, das wird ja schon spannend dann da drüben.
Ja, absolut. Nee, und von daher halten wir euch natürlich auch zu dieser Thematik immer und immer wieder auf dem Laufenden.
Genau.
Was ist passiert?
Ja, Leute, wie immer updaten wir euch, was so passiert ist die letzten zwei Wochen in der Welt. Wir wollten wie gewohnt eigentlich, wie von Folge 1 ab leider, mit dem Krieg der Ukraine beginnen. Aber, und das, wir werden auch noch dazu kommen, aber ihr habt das bestimmt alle mitbekommen, gestern Abend ist Queen Elizabeth II., Königin von England, verstorben. Im Alter von 96 Jahren ist sie angeblich friedlich auf Schloss Balmoral eingeschlafen. Ich wünsche es ihr sehr, dass es genauso vonstatten gegangen ist. Und über den Tag wurde immer berichtet, sie ist unter ärztlicher Beobachtung und man weiß nicht. Ne? Ja. Und sie hatte ja im Juni, glaube ich, hatte sie ihr 70-jähriges Kronjubiläum. Also man muss sich mal überlegen, wie lang diese Frau Regentin von Großbritannien und Nordirland war. Und ja, der Gesundheitszustand hat sich halt verschlechtert und jetzt ist es tatsächlich passiert. Du hattest es mir gestern Abend dann gesagt, ich glaube wirklich Minuten, nachdem es announced wurde.
Ja.
Und ich habe dann auch sofort die Nachrichten eingeschaltet und dann kam die Nachricht da. Und ich weiß nicht warum und ich weiß auch nicht, wie es dir geht, aber ich war echt traurig.
Ich auch, ja.
Ich habe zu dieser Frau ja keinen Bezug, das ist nicht meine Regentin oder sonstiges, aber diese Strahlkraft, die sie hatte und dieses, die war halt immer da, immer. Ja, also ist egal, was war, sie war immer da und irgendwie ohne sie ist dieses Königshaus jetzt erstmal wieder in der Bringschuld. Ja, also die müssen jetzt erstmal sich quasi wieder hocharbeiten. Der Nachfolger ist Charles III., König Charles III., Kind, also Sohn von Elizabeth II., Prinz Charles ist neuer König und zwar, die Krönung steht zwar noch aus, aber er war im Moment des Todes von seiner Mutter, wurde er König, weil es gibt keine Sekunde ohne Regent in England. Ja, und einen Tag vor ihrem Tod war ja noch die Amtseinführung von Liz Truss, da kommen wir auch noch dazu, dass die neue Premierministerin jetzt quasi die Regierung anführt. Boris Johnson ist abgelöst, darüber sprechen wir gleich auch noch. Aber das war, glaube ich, echt News der Woche oder des Monats. Und irgendwie bestätigt es gerade die Situation, weil irgendwie ist ja gerade alles kacke, was so geopolitisch passiert. Und das war, ja, irgendwie war es echt eine Scheißnachricht. Also das hat mich schon getroffen irgendwie.
Ja, es hat mich auch schockiert. Ich saß da gerade im Bus auf dem Weg zurück von der Uni und habe meine Push-Notification von der Tagesschau auf meine Uhr bekommen. Und dann dir direkt ja geschrieben, weil wir kurz davor uns noch kurz unterhalten hatten, über was für Themen wir heute quasi sprechen werden. Und da hattest du als Thema noch angeführt gehabt, dass der Zustand von ihr recht schlecht ist. Ja. Und das hat mich dann doch geschockt. Ich bin ja so ein bisschen, ich sag immer Brit by heart, ja, also im Herzen auch ein bisschen Brite. Hab mir mein Auslandssemester in England gemacht und das ist schon, also ich kann mich schon so ein bisschen in die Briten reinversetzen, die Elizabeth ja wirklich geliebt haben auch, ja, auch wenn sie natürlich nur noch eine repräsentative Funktion hatte, aber das ist schon schwer, weil wie du sagst, irgendwie war sie immer da, egal welches Event, war sie immer so als Repräsentantin des Vereinigten Königreichs eben zu sehen und das ist schon schwer, sich jetzt vorzustellen, dass das ab sofort nicht mehr der Fall ist, ne? Dass man ab sofort nicht mehr sie so sehen wird. Ne?
Ja, es ist auch richtig krass. Also es gibt ein ganz strenges Protokoll in Großbritannien, das durchgeführt wird in den ersten 10 Tagen nach dem Tod eines Monarchen oder einer Monarchin. Und jetzt auch der Prinz Charles oder der König Charles hat so krasse Aufgaben jetzt. Also das ist so durchgetaktet. Es gibt auch irgendwie jetzt eine Schweigeminute heute, glaube ich, ne, von 2 Minuten in ganz Großbritannien. In den Rathäusern wird jetzt für, ich glaube, 1 Monat oder 2 Monate, ich bin mir nicht ganz sicher, ein Bild von Elizabeth mit einem schwarzen Band aufgehängt und dann erst quasi ersetzt mit dem neuen Porträt des Königs. Ja. Und es gibt jetzt solche, ich weiß gar nicht, wie sie es nennen, aber ich glaube so Operation Löwe und Operation noch was. Und da wird jetzt quasi der Leichnam zurückgebracht nach London. Dann wird quasi, wo wird sie bestattet? Westminster Abbey,
ja.
Ist da die
Trauerfeier sein, genau. Ja.
Genau, und da das ist, dann gibt es irgendwie Operation Löwe oder irgendwas mit Löwe auf jeden Fall. Und da wird ihr Leichnam dann auch durch London geführt. Ne? Also die ganze...
So eine Prozession.
Genau, das ganze Land wird dann Abschied nehmen von ihr. Also es ist krass durchgetaktet und wird ja als Trauerfeiertag am 10. Tag, glaube ich, wird das ganze Land einfach einen Trauerfeiertag machen. Ja, also es ist schon krass, was das Königshaus da für eine Strahlkraft hat, ne? Auf die ganze Welt. Sie war ja die bekannteste Frau der Welt, ja? Also es war, die Queen kannte jeder. Und das wird auch jeder kennen, ja. Also sie wird in die Geschichte eingehen, so wie Queen Victoria oder andere große Könige wird sie auf jeden Fall etwas hinterlassen. Und man muss sich ja schon vorstellen, was für ein Leben, oder? Also du bist ja nicht wirklich...
Was sie alles mitgemacht hat,
boah,
ja.
was sie alles erlebt hat, mitgemacht hat, und wirklich frei war sie ja auch nie, war ja immer nur eingesperrt in ihrem goldenen Käfig. Ja. Kann ich einfach mal sagen, ich fliege heute mal nach Malle oder so. Geht halt nicht. Naja, ist schon heftig, schon krass. Also das war auf jeden Fall Thema der Woche.
Absolut. Kleine Seilanekdote, sie war übrigens die einzige Monarchin, die ihrer eigenen Nationalmannschaft den WM-Pokal überreichen konnte.
Wow,
ja, hatte ich heute Morgen gelesen und dann so ein altes Schwarz-Weiß-Foto gesehen, ja, wo sie noch sehr, sehr, sehr jung war, ja, und den einzigen WM-Titel, den England je hatte, quasi überreicht hatte. Und das müsste ja, soweit ich weiß, bedeuten, dass das im eigenen Land war. Also ich weiß jetzt nicht, wann welche Mannschaft in welchem Land Weltmeister wurde, aber wenn sie den Pokal übergeben hat, dann muss das wohl in England gewesen
Vermutlich.
Sein.
Vermutlich. Ja? Ich kann mich aber auch nicht erinnern, wann England Weltmeister wurde.
Ja, die sind so schlecht, also von daher.
Naja, wenn man gar nicht beim Weltcup dabei ist, Mino.
Ja, das machen wir
Italiener,
natürlich, weil wir nicht, weil wir
dann
das
müssen wir
ganze,
still sein. Wir wollen still sein.
Exakt, wir möchten diese ganze Katar-Sache einfach nicht unterstützen.
Genau, die Peruaner auch nicht. Ja, ihr seid einfach zu gute Menschen.
Ich weiß. Ja, wenigstens konnten wir diese sehr, sehr traurige Nachricht dann auf einen kleinen Lacher quasi überspielen. Ja? Aber dann machen wir mit dem Thema weiter, wie du gesagt hast, mit dem wir normalerweise immer starten. Leider auch ein sehr trauriges Thema, nämlich weiterhin der Krieg in der Ukraine. Eine schöne Nachricht habe ich heute Morgen ganz frisch gelesen, dass in der Nacht, Zelensky macht ja immer diese Videobotschaften nachts, um so ein bisschen zu erzählen, was so den Tag über passiert ist. Zelensky hat jetzt Geländegewinne im Osten des Landes, bei Charkiw beispielsweise, vermeldet. Das heißt, das waren ja die Gebiete, die im Februar direkt invasiert wurden und dort dann auch unter Kontrolle von Russland standen. Das sind wohl jetzt so um die, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, 700 Kilometer, Quadratkilometer an Fläche, die quasi wieder zurückerobert wurden. Das klingt doch schon mal sehr, sehr gut. Es gibt leider weiterhin die Gefechte rund um das AKW in Saporischschja. Hoffentlich habe ich das richtig ausgesprochen. Ja, das ist ja etwas, wo auch weltweit drüber diskutiert wird, weil man natürlich befürchtet, dass diese Gefechte dann zu irgendwelchen Nuklearkatastrophen führen. Ja? Mhm. Muss man sich auch erstmal überlegen, dass um sowas überhaupt gekämpft wird. Ja? Also ja, kann man von halten, was man möchte. Der US-Außenminister Blinken hat jetzt weitere Militärhilfen in Höhe von mehr als 2,8 Milliarden Dollar für die Ukraine angekündigt, aber auch für andere europäische Staaten, die halt unmittelbar davon betroffen sind. Und, das habe ich auch gerade ganz frisch gelesen, die baltischen Staaten und Polen werden jetzt zum 19. September die Einreise von russischen Staatsbürgern auch weiter beschränken. Mhm. Also es ist nicht mehr so einfach, in diese Staaten dann auch einzureisen, quasi auch so ein bisschen als Sanktionen für diesen Angriffskrieg. Ja, wir hatten es ja zu Beginn und immer mal wieder drüber, dass das natürlich sehr schlimm und sehr schwer auch ist für die russischen Bürger, die beispielsweise nichts von dem Krieg haben und auch nichts davon wissen wollen und das auch nicht unterstützen, dass sie auch davon betroffen sind. Aber nur so kann man natürlich irgendwie im Ausland, wenn man nicht direkt vom Krieg betroffen ist, irgendwas dagegen machen. Mhm. Ne?
Ja, schwierig.
Also, ja, es ist, ich meine, ein Krieg ist an sich ja nicht eine faire Sache, für beide Seiten nicht fair. Ja. Wenn die eine Seite aber quasi das mutwillig begonnen hat, dann ist das auch die Seite, die unter solchen Sanktionen eben am meisten zu leiden hat.
Ja. Kommen wir zum nächsten Thema. Das war ja hier in Deutschland eine ziemliche Aufregung. Wir haben ja hier so ein wildes Klassenzimmer in Berlin sitzen. Wir hatten Generaldebatte im Bundestag. Und ich glaube, ich habe noch nie so eine Generaldebatte gesehen. Also das war ja, echt Kino, ja. Ich war echt mit Popcorn dabei. Also Friedrich Merz, CDU-Vorsitzender, aber dementsprechend auch CDU/CSU, hat natürlich als Opposition die Aufgabe, die Regierung, die gerade an der Macht ist, richtig zu diffamieren und richtig anzugreifen. So. Hat er auch gemacht. Hat er, finde ich, auch gut gemacht. Er hat eine fantastische Rede gehalten, fand ich. Ja, also war wirklich sehr gut geredet. Und hat auch viele Dinge ausgesprochen, die wir alle denken. Aber es ist einfach auch nicht so einfach. Er kann halt aus seinem Stand natürlich da so große Reden schwingen. Wenn er an der Regierung wäre, wenn er Bundeskanzler jetzt wäre, dann würde ich ihn gern mal sehen wollen. Also das ist gerade echt kein Zuckerschlecken, was die da machen müssen. Ja, er hat auf jeden Fall die Regierungsparteien hart angegriffen, vor allem die Grünen. Da muss ich aber kurz einwerfen. Also es natürlich war der Anlass auch, dass Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck vorher bei Maischberger in der Sendung war und da natürlich über die Atomkraftwerke gesprochen hat und da dann irgendwie so ein bisschen rauskam, dass zwei der drei noch laufenden Kernkraftwerke nur für einen Notreservebetrieb ab Januar vorzusehen sind. Das stieß irgendwie auf große Empörung, ne? Also sozusagen, warum nur Reserve, wenn wir doch um jede Kilowattstunde jetzt gerade kämpfen und das Ausland so krass auf uns schaut und sagt, was machen die Deutschen da in dieser Situation, Kernkraftwerke abzuschalten, ja? Oder darüber zu debattieren. Jetzt ist es aber so, dass meiner Meinung nach, und das sehen tatsächlich auch viele andere Experten, so wie ich jetzt gelesen habe, Robert Habeck ist einfach momentan der beliebteste Politiker, den wir haben. Der ist in allen Umfragen der Topmann und der ist einfach nicht zu ersetzen momentan, ja, weil er einfach gut kommuniziert, weil er gerade raus sagt, was Sache ist und den Leuten das Gefühl vermittelt, ich mach das schon, Papa macht das schon. Klar, er macht handwerkliche Fehler, dieser Auftritt war jetzt auch nicht wirklich Glanztat von ihm. Aber da merkt man halt, dass die anderen Parteien Schiss haben und sagen, selbst die eigenen Regierungsmitglieder, ja, also selbst FDP, selbst SPD, selbst die sagen, Moment mal, Herr Habeck, ja, also um den quasi so ein bisschen, ja, abzuschwächen. Und die haben natürlich Angst, dass jetzt momentan in dieser Phase die nächste Kanzlerschaft so ein bisschen beschlossen wird. Mhm. Und das darf natürlich nicht passieren im Auge der anderen Parteien. Und dementsprechend war diese Generaldebatte auch wirklich so ein richtiger Schlagabtausch und immer wieder Seitenhieb auf ihn. So. Aber natürlich gab es auch Antwort, ne? Also Scholz hat natürlich dann auch, ich weiß nicht, was passiert ist, ich fand es ganz witzig, bei Markus Lanz hat eine gesagt, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, Merz hat einen Defibrillator an Scholz drangehalten und plötzlich ist er quasi da rumgezappelt und hat geschimpft und ich werde auf jeden Fall für uns einstellen, ja, so. Und er hat natürlich Merz alles Mögliche vorgeworfen, unter anderem Spaltung der Gesellschaft, ja, weil ich meine, es stimmt schon, Merz kommt dann halt dahin und sagt, wir werden einen Blackout haben, ja, also wir stehen vor dem Risiko eines Blackouts, also keiner Energieversorgung mehr, so. Und das ist einfach, das ist Propaganda und das ist tatsächlich auch Querdenkersprache, so. Und das übernehmen die jetzt halt. Und ich weiß halt nicht, wohin das führen soll. Ja, also ja, alle haben Schiss, es ist eine ganz blöde Situation. Aber man muss schon aufpassen, dass man jetzt hier nicht anfängt, so zu argumentieren, dass die Leute wirklich dann irgendwann denken, ja, dann fuck it, dann mache ich jetzt, was ich will, weil wir sind sowieso dem Untergang geweiht. So, ne? Muss man schon sehr, sehr differenzieren. Und ich weiß gar nicht, ob Habeck überhaupt reagiert hatte auf diese Vorwürfe.
Einen Tag später erst.
Ja. Ah, okay. Also in der Rede denn gar nicht. Ich habe nicht das bis zum Ende geschaut, aber er hat in der...
Er war gar nicht präsent.
Ja, okay.
In der Generaldebatte.
Wahrscheinlich, weil er wusste, was ihm blüht.
Ja, ja. Ja. Höchstwahrscheinlich.
Also, war ja schon heftig. Ja, aber du siehst, wie die Gemüter erhitzt sind, ja. Also, jeder muss jetzt halt gerade gucken, dass er irgendwie sein Gesicht wahrt. Ich finde, dass auch wie in Corona schon, es werden Dinge einfach falsch angegangen, aber in der Summe, also wenn wir jetzt quasi hoffentlich nächstes Jahr zurückgucken oder in 2 Jahren oder wie lange das auch jetzt noch gehen wird, werden wir hoffentlich sagen können, wir haben es dann doch wieder gut gemacht. Auch wenn
Das ist halt so eine Hoffnung, ja. Aber das Problem ist halt auch, dass wir jetzt wieder, wie du sagst, genau das sehen, was in der Corona-Pandemie dann auch passiert ist, dass eben sehr oft sehr kopflos gehandelt wird. Und da schließe ich alle Regierungsparteien ein. Ja. Und das ist natürlich in einer Dreierkonstellation auch nochmal ein bisschen schwieriger, weil man sich solche Sachen abringen muss. Ja. Aber gerade deswegen sind dann eben solche Ausrutscher, also zum einen natürlich in der Maischberger-Debatte, dass ein Bundeswirtschaftsminister nicht weiß, was eine Insolvenz ist, ja, und dann quasi so sich selbst blamiert, ja, sich selbst quasi, also ich weiß nicht, ob er selber, so wie er argumentiert hatte in dem Auftritt, hat er, glaube ich, selber gemerkt, dass er keine Ahnung hat. Das kommt dann natürlich sehr inkompetent für einen Mann seines Kalibers in so einem Ministerium dann eben rüber, aber halt dann auch gleichzeitig manchmal diese Art von Alleingängen, wie eben einfach so zu beschließen, dass diese zwei der drei Atomkraftwerke eben nur noch in diesem Notfallbetrieb dann eingesetzt werden, wenn halt gleichzeitig diese Stresstests, die ja gemacht wurden, die ja der Anlass dafür waren, ja gezeigt haben, dass man eben, also dass die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering ist, dass wir in Versorgungsprobleme kommen. Mhm. Nicht so, dass jetzt keiner mehr irgendwie Strom nutzen kann, aber ich meine, Wir haben einen, das hat Merz ja so schön gesagt, und wir sind ja Betriebswirtschaftler, ne, wir beiden. Wir haben einen exogenen Schock. Mhm. Ja. Wir haben ein Problem, was die, oder wir haben eine Überanfrage und eine Unterversorgung. Ja. Ja. Und deswegen müssen wir dafür sorgen, dass mehr Angebot im Markt da ist, um diese Nachfrage eben stillen zu können, um diese Preise wieder zu senken. Mhm. Und dann ist es natürlich ein absolut schwachsinniger, wie du sagst, ja, die Leute im Ausland denken ja, was machen die in Deutschland? Ja, haben sowieso schon die teuersten Strompreise. Und dann gehen wir hin und sagen, ja, das, was uns jetzt noch quasi Strom bringen würde, auch relativ günstig und relativ sicher Strom bringen würde, ja, das schalten wir ab und sorgen quasi künstlich weiterhin für diese Verknappung. Das ist ja das, ist ja das, was so ein bisschen vorgeworfen wird.
Klar, ne? Aber erinnerst du dich an diese Debatte, was Atomkraftwerke betrifft? Wie krass das, wie die sich da auch an die Kehle gegangen sind. Und die Grünen natürlich, die sind ja aus diesem Protest entstanden. Ja, die Grüne Partei ist ja dadurch entstanden, dass quasi Atomkraft gefährlich sei und abgeschafft werden soll. So, und jetzt können die ja nicht hingehen und sagen, okay, wir bauen neue Kraftwerke oder wir wollen unbedingt, dass das weiterläuft. Das ist ja gegen die Philosophie. Ja. Das kann der Habeck auch nicht in der Partei durchsetzen. Das meist er auch.
Ja, klar.
Und er muss jetzt aufpassen, es ist ja nicht nur zwischen den Parteien Kampf, sondern auch innerparteilich. Ja, also Habeck gegen Baerbock, ich würde mal behaupten, Klingbeil gegen Scholz und so weiter. Also da ist ja immer irgendwie so eine Konkurrenz auch immer am Start. Und deswegen müssen die gucken, dass sie innerhalb der eigenen Partei dann auch Beliebtheit halten. Ich weiß jetzt nicht, wie beliebt Olaf Scholz ist generell. Aber sorry, aber es ist natürlich kann der sich nicht wirklich gut ausdrücken und so, aber er führt diese Regierung und er tut, was er tun muss. Ja? Und ich meine, man sieht ja an seinen Ausfällen, diesen harten Reden, die er jetzt gerade schwingt, dass er schon unter Druck steht. Ja? Also dieser Mann steht unter Druck. Das ist heftig, ey, der arme Kerl.
Ja. Man sieht ja auch, dass er dann doch auch das kann. Ja? Mhm. Aber er kann das eben irgendwie immer nur, wenn er unter absoluten Endstress steht. Ja. Ja? So wie dieser Ausfall gegenüber am Tag der Arbeit, gegenüber der ganzen Gewerkschaften, ne, wo er dann auch laut geworden ist. Ja, der wird immer nur dann laut und quasi dann, ich nenne es mal freundlich staatsmännisch, wenn er quasi im absoluten Zwang steht. Und das ist das, was mich so daran stört, weil in den Fragen, in denen er quasi von sich aus gefordert ist, dann kommt nichts. Aber wenn der Druck halt eben so groß wird, dass er irgendwie mal was sagen muss, dann erst.
Ja, aber wenn das nicht so machen würde, sondern andersherum, dann wäre wieder das Geschrei groß, oh, unser Kanzler schreit zu viel. Wir wollen alle Merkel zurück, weil die war ruhiger. Weißt du, dann wäre wieder, es ist immer irgendwas, du kannst es nie allen recht machen, egal wie du drauf bist, und das ist halt sein Charakter. Aber an sich muss er eine Regierung führen mit drei Parteien, was echt schwer ist, weil die FDP nur Steine in den Weg legt. Aber die müssen halt auch ihre Linie durchführen. Die Grünen machen auch, was sie wollen. Und jetzt musst du gucken, wie du das alles zusammenhältst und immer noch irgendwie der Entscheider am Ende bist. Ja, weil nachher fällt es auf dich zurück. Du musst Dinge entscheiden, die die Koalitionspartner vielleicht wollen, du selber vielleicht gar nicht willst, aber nachher wirst du dafür verantwortlich gemacht. Stell dir mal die Situation vor. Das ist ja Horror. Ja, und ich kann mir gar gut vorstellen, dass er da ja einfach jetzt gerade nicht gut schläft. So. Aber es war auf jeden Fall eine hitzige Debatte. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt weiterläuft. Also die Talkshows, die abends im Fernsehen laufen, sind sehr unterhaltsam momentan.
Das stimmt. Ja, das letzte Thema ist das, was du schon ein bisschen angesprochen hast, direkt zu Beginn, nämlich, dass Liz Truss die neue Premierministerin von Großbritannien jetzt geworden ist. Das war ja einer der letzten Akte dann von Queen Elizabeth II. Sie konnte sich im internen Machtkampf gegen Rishi Sunak durchsetzen. Liz Truss war da vorher die Außenministerin unter Boris Johnson. Rishi Sunak ist der Schatzmeister, das ist quasi sowas wie Finanzminister oder in die Richtung wie Finanzminister. Aber gar nicht so überdeutlich. Nämlich mit 57,4% der Stimmen durchsetzen. Und sie beginnt jetzt ihre Amtszeit tatsächlich in einer sehr, sehr turbulenten Zeit in Großbritannien, weil Großbritannien selbst die höchste Inflation aller Staaten in Europa hat. Ja, mit über 10%. Das ist so viel seit 1940 nicht mehr. Sie haben einen chronisch unterfinanzierten NHS, das ist das National Health Service, also ihre Gesundheitsvorsorge und quasi Krankenversicherung etc. Das muss quasi einmal komplett refinanziert und überarbeitet werden. Und Sie haben eine massive Unzufriedenheit mit den Löhnen und Gehältern im öffentlichen Dienst. Und dazu kommt, dass Liz Truss eigentlich schon angekündigt hat, dass Steuersenkungen kommen sollen, ja, um so ein bisschen die Gemüter aller Bewohner an sich quasi zu beruhigen. Aber dann fehlt natürlich auch wieder Geld, um diese ganzen anderen Sachen anzugehen. Also das wird eine ganz, ganz spannende Zeit, wie sie sich jetzt durchsetzt. Ich habe irgendwie auch gelesen, dass das jetzt der 10. Machtwechsel innerhalb von 6 Jahren oder so ist. Ja, oder andersrum, der 6. Machtwechsel in 10 Jahren. Also da ist ein bisschen eine sehr, sehr turbulente Zeit, auch in der UK gewesen. Und bin mal gespannt, wie sie sich durchsetzt. Aber aus meiner persönlichen Erfahrung gesprochen, nichts kann schlimmer als Boris Johnson sein. Also Boris Johnson wurde ja auch immer so scherzhaft als der Donald Trump Europas bezeichnet. Und irgendwie, muss ich auch echt zugeben, hat er auf mich immer diesen Eindruck so gemacht. Ja, von daher bin ich doch ganz froh, dass er jetzt nicht mehr im Amt ist und wünsche Liz Truss natürlich vielen Erfolg. Ja, hoffe, dass das klappt, dass sie UK umstemmen kann, weil ich habe es ja eben schon angesprochen, ich bin ja so ein kleiner Brit by heart.
Ja, wir werden sehen. Ein Thema hatte ich noch, das steht jetzt bei uns hier nicht drauf, aber das sollten wir vielleicht besprechen, gerade weil wir ein Wirtschaftspodcast sein wollen. Und zwar wir hatten da schon mal drüber gesprochen, die Europäische Zentralbank hat mit einem historischen Zinsschritt gegen diese anhaltende Inflation was gemacht. Also die hat auf jeden Fall reagiert. Und zwar hat sie den Leitzins um 0,75% angehoben. Und damit steigt der Leitzins zum ersten Mal auf 1,25%, was echt ein Novum ist in der Geschichte der Europäischen Zentralbank. Ja. Es ist natürlich so, dass die Geschäftsbanken aus Europa sich frisches Geld bei der Europäischen Zentralbank leihen können und der dann mit einem Leitzins verzinst wird. Richtig so. Ja. Und jetzt ist es natürlich viel, viel teurer, wenn der Leitzins höher ist, als wenn er niedriger ist. Dementsprechend wird es jetzt unattraktiver, Geld aufzunehmen. Und eine Erklärung wollte ich mal vorlesen, das fand ich ganz, ganz, ganz wichtig für die Hörer auch. Eine höhere Inflation schwächt die Kaufkraft von Verbraucher und Verbraucherinnen, weil sie sich für 1 Euro im Endeffekt weniger kaufen können als zuvor. Ist ja klar. Genau. Erhöhungen des Leitzinses bremsen die Nachfrage nach Konsumgütern. Na, also du hast dann nicht mehr so viel Geld zur Verfügung. Dementsprechend kaufst du auch weniger. Ist ja klar. Das hilft dabei, die Inflationsrate dann zu senken. Das heißt, unsere Inflation geht dann langsam wieder Schritt für Schritt zurück. Allerdings schwächt das natürlich im Umkehrschluss direkt dann auch den Wirtschaftswachstum. Ist ja klar. Genau. Ja, also wenn du weniger Geld ausgibst, nehmen die Unternehmen weniger Geld ein, Wirtschaftswachstum kommt ins Stocken. Aber unsere Inflation geht runter, was dann auch unsere Güter wieder günstiger macht, was uns dann auch wieder antreibt, mehr zu kaufen. Also es ist immer ein Kreislauf. Genau. Und die EZB muss natürlich reagieren und steuert das dann auch immer so ein bisschen. Sie hat ja lange die Null-Zinspolitik durchgeführt und jetzt aber den Schritt gewagt und gesagt, wir erhöhen quasi von 0,5 auf 1,25%, was echt krasser Schritt ist. So, ne? Gab's einfach noch.
Das ist ein
großer
Schritt.
Genau, und es sind tatsächlich noch weitere Erhöhungen angekündigt. Da bin ich mal gespannt, wie hoch die noch gehen. Aber es ist auf jeden Fall jetzt für uns ganz interessant, mal das zu beobachten, ob das jetzt wirklich schnell geht, ja, mit dieser Inflationsrate oder ob wir noch ein bisschen diese hohen Preise im Supermarkt und sonst wo hinnehmen müssen.
Absolut, das stimmt. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Es wäre ja auch ganz gut für uns, wenn es ein bisschen mal wieder nach unten kommt. Aber wie gesagt, dadurch wird natürlich auch ein bisschen die Rezession wieder angeschoben.
Genau.
Mal schauen, wie sich das auf Deutschland auswirkt.
Ja, wir bleiben dran.
Absolut.
Was treibt euch um?
Ja, wie immer beenden wir natürlich unsere neue Folge mit unserem Lieblingsthema, nämlich was treibt uns um? Und weil ich immer so gerne deinen Worten lausche, frage ich natürlich auch dich, wie immer als erstes, was dich gerade umtreibt. Hau mal raus.
Boah, ich hatte so viele Themen im Kopf, die ich hier besprechen wollte. Angefangen mit wieder FIFA, Katar und so weiter, Energiekrise, Politik und so weiter. Aber ich habe mich jetzt tatsächlich dazu entschlossen, heute darüber zu sprechen, was gestern passiert ist. Und zwar, wie gesagt, gesagt, hat mich ja dieses Thema Tod von Königin Elisabeth II. So getroffen. Und ich habe dann so ein bisschen mal überlegt, warum? Warum trifft mich das denn jetzt so? Ja? Mhm. Ich habe ja keinen persönlichen Bezug zu ihr. Sie ist auch nicht meine Monarchin. Und also eigentlich habe ich ja überhaupt nichts mit ihr zu tun. In dieser Welt, in der wir gerade leben, ist ja alles unfassbar instabil. Nichts bleibt so, wie es ist. Und es ändert sich alles im Monatsrhythmus. Und man muss sich ständig auf neue Situationen einstellen, ständig neue schlechte Nachrichten hinnehmen. Und was mich eigentlich immer so ein bisschen zuversichtlich hat sein lassen, ist die Tatsache, dass wir doch immer starke Leader haben und hatten. Mhm. Wir hatten immer eine konstant starke Regierung, ob es jetzt in Deutschland ist, ob es in den Vereinigten Staaten ist, mit Ausnahme von 4 Jahren Trump. Aber wir hatten eigentlich immer so ein Bündnis NATO, Europa, Europäische Union. Mhm. Wir sind eigentlich immer so in Sicherheit aufgewachsen, ne? Und hatten Angela Merkel 16 Jahre lang, die wir ja quasi nur als Kanzlerin kannten, unsere Generation zumindest. Vor dem Brexit hatten wir eigentlich auch noch eine funktionale Europäische Union, die jetzt nicht irgendwie droht auseinanderzubrechen, ja. Mhm. Wir hatten mehr oder weniger starke französische Präsidenten, bevor jetzt Le Pen kam und das Ganze aufmischt und unbedingt Präsidentin werden will. Das alles spielt so ein bisschen mit. Also weißt du, wir haben, die Queen war immer da. Sie war immer präsent, sie hat immer ihre Meinung gesagt, auch wenn sie überhaupt keine Macht hatte. Die war einfach da, die war Autorität so, ja. Und jetzt ist die weg. So, sie ist gestorben. Jetzt, natürlich kommt jetzt ein neuer König nach, aber das, wie gesagt, hat einfach nicht das gleiche Standing wie vorher. Das muss man sich halt erstmal aufbauen. 70 Jahre wird König Charles halt auch nicht auf dem Thron sitzen. So, jetzt ist bei uns in der Regierung irgendwie Land unter. Wir haben totales Chaos, keiner mag sich, alle streiten nur. Was in der Politik auch okay ist, aber irgendwie auch auf einem Niveau, bitte, ja, und nicht so hässlich. Dann haben wir einfach unfassbar politische Probleme, ja, mit einem heftig aggressiven Menschen da in Russland. Wir haben Krieg, wir haben Inflation, wir haben scheiß Energiepreise, wo ich auch noch nicht weiß, wie ich das bezahlen soll. Also, wie gesagt, grundsätzlich bin ich ein positiver Mensch. Und ich glaube auch immer, dass es alles gut ausgeht, aber ich habe immer unsere Leader, unsere Menschen da, die da oben sozusagen, die habe ich immer so als mein Schutzschild genommen. Da habe ich immer gesagt, ja, wir haben ja welche, wir haben die gewählt und die müssen sie jetzt richten. So. Und ich habe mich auch immer gut aufgehoben gefühlt. Und so langsam habe ich das Gefühl, das bricht weg. Mhm. Das ist das, was mich gerade umtreibt. So langsam habe ich das Gefühl, diese alten, großen Anführer, die ich immer kannte seit meiner Kindheit, sind langsam nicht mehr da. Entweder nicht mehr im Amt oder halt gestorben. Mhm. Und irgendwie hat mich das gestern Abend beschäftigt. Deswegen wollte ich das hier ansprechen.
Ja. Ich finde, du hast das schön gesagt. Dadurch, dass halt jetzt alles so im Wandel ist und so ungewiss ist und wir ja wirklich, keine Ahnung, jeden Tag aufwachen und irgendwas Neues, Idiotisches ist quasi passiert oder hat sich verschlimmert oder verschlimmbessert sozusagen. Mhm. Da war die Queen beispielsweise eine dieser wenigen Konstanten, ne, wie du sagst. Sie war immer da und das sind dann so Sachen, wo man denkt, ja okay, ne, die Welt ist zwar so im Wandel, aber wenigstens habe ich das noch. Ne? Das ist noch da und war schon immer so da und jetzt ist auch das weggebrochen und wir Menschen sind nun mal so ein bisschen, im Englischen sagen wir immer, Creatures of Habit, also so Gewöhnungstiere. Ja. Wir sind einfach daran gewöhnt, dass Sachen so sind, wie sie sind. Und wenn dann ein Wandel kommt, können sich nicht alle immer, oder eigentlich fast keiner kann sich da super gut drauf einstellen. Das ist dann immer so eine Mindsache, ne, wie einfach man das verarbeiten kann. Aber de facto sind wir einfach gewohnt, dass die Sachen so sind, wie sie sind. Und dann ist das traurig und rüttet einen selbstverständlich durch, wenn dann sowas passiert. Mhm. Ja. Und ich hatte es ja, glaube ich, auch, ich weiß nicht, ob das in der Folge mit Lorenz, wo ich meinte, dass ich ja auch so erschreckend finde, dass in Krisenzeiten halt Populismus immer so beliebt wird, weil nämlich genau dann das passiert, was du sagst, nämlich die Leute dann rumschreien und so einen Führer eben brauchen, ne? so eine starke Person muss da sein, damit man sagen kann, hier, ich habe da jemanden, an dem ich mich orientieren kann oder irgendjemand macht das schon für mich, weil wir dann doch am Ende so individualistisch, wie wir sind, vielleicht doch eher lieber jemanden hätten, der uns sagt, wie es vorangeht, anstatt dass man selbst denken muss. Ne?
Ja.
Und das ist schon schwierig und es ist, kann ich verstehen, dass sich das umtreibt, weil das halt auch so Gedanken sind, die, glaube ich, jeden umtreiben.
Ja, und die sind ja nicht ständig da. Ne? Also das ist immer nur so, immer wenn sowas passiert.
Punktuell, genau.
Genau, so ein Einschnitt ist, dann kommt das halt nochmal vor. Aber wie gesagt, wir leben in einer sehr stabilen Welt, wir zumindest, Gott sei Dank, in einem Land, das auch sehr stabil ist, und deswegen müssen wir uns da auch keine Sorgen machen. Aber es ist halt trotzdem immer so ein Ereignis, ne?
Ja, es auch wird emotional. Einen so ein bisschen
wach, genau, ne? Ja, richtig. Ja. Ja. Ja, Mino, zum Abschluss, was treibt dich um?
Ja, mich treibt tatsächlich zwar auch der Tod der Queen um, habe ich ja auch schon gesagt, aber das ist tatsächlich nicht das Thema, das ich heute anspreche. Ich finde es ganz lustig, dass es mit dem Hauptthema ein bisschen korreliert und mit einem unserer Themen aus Was ist passiert? Nämlich bei mir geht es auch so ein bisschen um Internationales und die Inflation. Mhm. Und zwar bin ich ja ein Otaku, wie man sagt. Das ist der japanische Begriff für nicht Nerd oder Geek, sondern halt Leute, die sich vor allem für bestimmte Themen eben interessieren, ne? Und dieser Begriff wird in Japan natürlich für Japaner benutzt, die sich für irgendwas Spezielles interessieren. Und im Ausland nimmt man das gerne als Begriff für Leute, die sich für die japanische Kultur etc. ja, interessieren. Und das schon seit ich ein Kind war, bin ich davon fasziniert. Und vor allem halt so die Samurai etc. Habe ja auch ein Tattoo von einem Samurai auf meinem Arm beispielsweise, so als kleine Side-Note hier im Podcast. Und ich wollte schon immer ein eigenes Samurai-Schwert mir schmieden lassen und zuschicken lassen, ja, aus Japan, wirklich, ja, und habe einen YouTuber, den ich verfolge aus Japan, der so ein bisschen Kultur quasi Vermittlung macht aus Kyoto direkt, und der macht eine Kampfsportart, oder es ist eine Form von Kampfsport, das nennt sich Iaido. Das ist, wo man quasi mit den Samurai-Schwertern so ein bisschen quasi vorgibt zu kämpfen gegen einen imaginären Gegner. Geht so ein bisschen darum, quasi seinen Mind zu konzentrieren, zu fokussieren. Das haben die Samurai damals auch benutzt in den Zeiten, wo kein Krieg war, um einfach quasi ausgeglichen zu bleiben, ne, die Schwertkunst nicht zu verlieren. Und das wird mit nicht scharfen Schwertern gemacht, ja, den sogenannten Yaito. Die sehen aus wie die richtigen Katana, aber die sind quasi aus Aluminiumverbund gemacht, dass sie halt stumpf sind. Die sind zwar vorne spitz, dass du trotzdem hinten abstechen kannst, wenn du das möchtest, ja, aber das wird quasi für diese Trainingseinheiten genutzt, und die sind daher auch deutlich günstiger, ja, wenn man die sich machen lässt, wenn man die schon fertig sich quasi bestellt, dann kosten die so roundabout 600 Euro, ja. Und boah, ich habe eine Seite gefunden, die von Shogo, so heißt er, auch empfohlen wird. Das ist ein Schmied aus Kyoto selbst, einer von den ganz traditionellen, die auch custom machen. Also wo du wirklich hingehen kannst und jedes einzelne Teil des Schwertes quasi selbst bestimmen kannst, wie es aussehen soll, weil das gar nicht so ist wie bei uns in Deutschland oder in Europa mit den Schwertern, dass das quasi nur vom Schmied gemacht wurde, sondern jeder einzelne Teil, die Klinge, der Zuba, also dieser Ring, ne, der quasi den Griff trennt und sowas, das wird alles von verschiedenen Künstlern gemacht, weil das ganze Schwert quasi als ein Kunstwerk angesehen wird. Man hat auch immer gesagt, die Seele des Samurai. Und wenn man sich sowas custom-made macht, dann kostet das so, ja, roundabout 1500 Euro.
Wahnsinn.
Und ich bin seit Wochen habe ich auf dieser Seite quasi dieses Schwert, so wie ich es gerne hätte, im Warenkorb liegen. Ja, und der Tab immer noch offen bei Firefox, weil ich gerne immer einfach nochmal draufklicke und mir angucke, wie schön das ist. Und ich würde es so gerne bestellen. Ja. Und da siehst du einfach die ganze Zeit, weil ich auf Euro umgestellt habe, wie der Preis schwankt.
Okay.
Na, zwischen 1500 Euro, jetzt vor ein paar Tagen war es mal knapp 1600 Euro, dann war es jetzt ist es wieder knapp 1400 Euro. Ja, wie der Euro schwankt, wie schwach wir jetzt gerade sind, obwohl der Yen selbst auch auf einem Rekordtief ist, aber unsere Währung ist momentan wirklich sehr, sehr schwach und die Inflation trifft uns richtig hart. Und dann habe ich auch noch rausgefunden, dass wenn du das importierst, du brutal Importsteuer bezahlen musst.
Ja.
Einfuhrumsatzsteuer von ungefähr nochmal 400 Euro. Ja, ja. Internationalisierung.
Ja.
Also das ist verrückt. Ich sitze da wirklich die ganze Zeit rum. Seit Wochen, ja, würde ich so gerne auf jetzt kaufen drücken. Ja, auch wenn das quasi ein absolut unnützes Ding ist, das ich gerne mir einfach hier als Deko hinstellen möchte. Ja? Und sehe halt in diesem Zusammenhang, wie quasi auch unser Geldwert quasi variiert, ja, und was man alles beachten muss, wenn man sich aus dem Ausland beispielsweise Sachen importieren möchte. Ne?
Ja,
absoluter
Wahnsinn.
Schwachsinn, also mal wieder mein, was treibt mich um? Was denkst du dazu? Sag mal.
Ich kenne dich einfach gut genug, dass ich weiß, dass sich das halt wirklich umtreibt. Also du bist da wirklich einfach mit beschäftigt und das geht dir nicht aus dem Kopf. Ja, es ist krass. Also du hast recht, Euro ist extrem schwach. Das freut die ganzen Amerikaner. Die können so günstig jetzt nach Deutschland oder nach Europa reisen wie noch nie.
Ja.
Weil natürlich der Dollar stärker dadurch geworden ist. Aber das ändert sich jetzt auch wieder. Also wir müssen jetzt halt einfach ein bisschen Geduld haben. Wir dürfen halt jetzt nichts kaufen. Ja, Leute, einfach nichts kaufen.
Aber und, dabei will ich es doch.
Und warten, bis die Inflation abschwächt und wir wieder mehr Kaufkraft kriegen, der Euro stärker wird. Und dann sind wir auch wieder im Game, Freunde. Wir sind auch wieder im Game und dann kannst du dir dein Schwert auch leisten. Keine Sorge.
Ich werde dir jetzt schon sagen, weil ich mir dazu natürlich auch einen schönen, nicht Kimono bestellt habe, sondern das, was man dann quasi dann da auch als Trainingsausrüstung hat, damit man auch das schön miteinander tragen kann. Du bist die Erste, die von mir das Foto zugeschickt bekommt, in voller Montur mit dem Schwert an meiner Hüfte.
Das wird dann das Coverbild von der neuen Folge. Er hat sein Schwert. Mino, das pack dein Schwert
das
aus.
Das Hauptthema. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Also ihr seht mal wieder, wir hatten natürlich heute absolut Spaß in unserer Folge. Leute, vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr uns wie immer so fleißig zugehört habt. Ich hoffe, hat auch euch Spaß gemacht. Kleine Info vorab, die nächste Folge wird in 3 Wochen, nicht in 2 Wochen sein. Wir haben eine kleine Sommerpause sozusagen dazwischen. Nur, dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Also wir weichen da ein wenig vom Rhythmus ab, haben dann aber auch wieder einen Gast, einen sehr speziellen Gast. Und
zwei sogar.
Freut sich da bestimmt schon drauf. Mm. Ah, 2 sogar. Sehr gut. 2 Gäste gleichzeitig. Ja. Das wäre ja ganz besonders.
Ganz, ganz.
Da freue ich mich
auch
schon
drauf. Tolles Startup. Ja. Das wird nice.
Genau. Von daher, wie immer, Leute, gilt, hinterlasst uns gerne einen Kommentar, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Immer raus damit. Wir beantworten die sehr, sehr gerne. Bewertet uns auf den Plattformen und empfehlt uns euren Freunden weiter. Das wäre natürlich auch ganz schön. Ne?
Genau, Leute. Ganz vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Bis bald. Macht's gut, Leute.
Ciao.